Inforadio Podcast.
Zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt Sie Jakob Bauer. Achtung Berlin heißt es diese Woche schon zum 15. Mal. Das gleichnamige Festival der Achtung Berlin New Berlin Film Award geht noch bis zum nächsten Mittwoch. Unter der Überschrift Made in Berlin Brandenburg zeigt das zweitgrößte Filmfestival der Stadt zum großen Teil lokale und regionale Produktionen und macht doch ganz großes Kino. Kim hat einen Penis war der Eröffnungsfilm vom Achtung Berlin. Über die absurde Beziehungskomödie habe ich mit Regisseur Philipp Eichholz gesprochen und das ist heute ein Thema in Abgedreht. Wir beginnen aber wie immer mit den Filmstarts der Woche und da blicken wir auch nach Berlin und zwar in die Nacht zu den Berliner Türstehern. Die sind fast so legendär wie die Clubs der Stadt und über drei der bekanntesten Bouncer hat Regisseur David Dietl jetzt einen Film gemacht. Unsere Kritikerin Anna Wollner.
Ihr Ruf ist legendär. Wer ins Berliner Nachtleben abtauchen will, muss an ihnen vorbei. Bouncer, zu Deutsch Türsteher.
Junge Männer ohne Damenbekleidung können hier nicht rein.
Also dafür, ihr müsst alle einen halben Schritt zurück. Wir brauchen hier ein bisschen Platz. Markus, nochmal Platz.
Regisseur David Dietl hat über mehrere Jahre drei Berliner Türsteher begleitet und langsam ihr Vertrauen gewonnen. Sven Marquardt vom Berghain, Frank Künster, der eng mit der legendären King-Size-Bar verbandelt ist und Smiley Baldwin, der vor allem in den 90ern aktiv war. Es sind unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Biografien, die in den langen Berliner Nächten entscheiden, wer mitfeiern darf und wer nicht.
Ich bin Exzessbetreuer. Tatsächlich glaube ich, dass die wichtigste Aufgabe ist, also die Menschen im Rausch zu begleiten. Und wenn es dann Menschen gibt, die einfach nicht reinpassen, tut es mir auch weh, wenn ich ihnen Nein sagen muss. Ich kann dir nicht sagen, wie das Geheimrezept ist.
Das Geheimrezept für einen guten Dokumentarfilm hat Dietl leider nicht. Er versucht einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Clubszene im Wandel, von den 90ern bis in die Gegenwart, verliert sich aber in persönlichen Details über seine Protagonisten. Ihm fehlt das richtige Gespür für den großen Zusammenhang und er verschenkt viel Potenzial. Berlin Bouncer. Es ist ein großer Erfolg für die schwedische Zollbehörde in Border, für den ganz alleine Zollbeamtin Tina verantwortlich ist.
Sie haben also eine Speicherkarte voll mit Kinderpornografie bei einem Mann aufgespürt, den Sie noch nie zuvor gesehen hatten. Wie kann das sein?
Tina, eine einsame Frau mit einem Körper außerhalb jeder Norm, hat eine besondere Gabe. Sie wittert Verdächtige wie ein Tier, spürt deren Schuld, Scham oder Wut. Eines Tages lernt sie Vero kennen, einen Mann, der ihr nicht nur äußerlich sehr ähnlich ist und durch den sich ihr Leben verändert.
Als Kind dachte ich wäre was Besonderes, hatte tausend Ideen, was ich alles sein könnte. Aber seit ich erwachsen bin, ist mir klar, dass ich nur ein hässlicher Mensch mit Chromosomfehler bin.
Chromosomfehler? An dir ist nichts falsch, glaub mir.
Der in Schweden lebende iranische Regisseur Ali Abbasi sprengt in seinem Film alle Grenzen der Genre-Erwartung. Mal ist Border Fantasy, mal Liebesgeschichte, mal Krimi, mal blanker Horror mit surrealen Elementen. Ein Rätsel von einem Film, das es sich lohnt zu entschlüsseln. Border. Mit Alfons Zitterbacke kehrt der wohl bekannteste Pechvogel der DDR auf die große Kinoleinwand zurück.
Das bin ich, der jüngste Astronaut aller Zeiten. In meiner Heimatstadt kannte jeder meinen Namen. Alfons Zitterbacke.
Regisseur und Drehbuchautor Marc Schlichter adaptiert die berühmten Kinderbücher der 1950er Jahre und verlegt sie in die Gegenwart. Die Geschichte um einen Jungen, der stets vom Pech verfolgt ist und trotzdem den großen Traum hat, ins Weltall zu fliegen, wirkt dabei bemüht hip und auf kindgerechten Zeitgeist getrimmt. Die Dialoge sind hölzern, vor allem die Erwachsenen verkommen zu Karikaturen. Weniger Klamauk und mehr Fingerspitzengefühl für die Sorgen und Nöte seiner berühmten Hauptfigur wären hier besser gewesen. Selbst ein Gastauftritt von Astro Alex aus dem All kann nichts retten. Alfons Zitterbacke, das Chaos ist zurück. Die Romanverfilmung Niemandsland, The Aftermath, gibt vor, eine komplexe und komplizierte Ménage à trois in den Nachkriegswirren 1946 in Hamburg zu sein. Ein britischer Offizier, seine Frau und ein deutscher Architekt leben und lieben in dessen besetzter Villa. Es ist ein betulich wirkendes, altmodisches Melodram mit großen Namen. Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke und Yannick Schümann. Aber niemand vermag es, diesem altbackenen Film Leben einzuhauchen. Niemandsland, The Aftermath.
Niemandsland, Alfons Zitterbacke, Border und Berlin Bouncer, das sind die überwiegend mittelmäßigen Neustarts dieser Woche, meint unsere Kritikerin Anna Wollner. Gar nicht mittelmäßig ist das Achtung Berlin Festival, das am Mittwoch begonnen hat. In 11 Berliner Kinos sind über 70 Filme, Dokumentationen und Serien aus Berlin und Brandenburg zu sehen. Eröffnet hat das Achtung Berlin am Mittwoch der Film Kim hat einen Penis. Und ich habe Regisseur Philipp Eichholz getroffen und mit ihm über seine ungewöhnliche Beziehungskomödie mit dem brisanten Namen gesprochen.
Wenn man halt einen Film macht, wo eine Frau sich einen Penis machen lässt, dann fallen dann natürlich als erstes Titel immer ein mit sehr dummen Wortwitzen, und diese Straße wollten wir einfach nicht lang gehen, und deswegen haben wir es einfach sehr nüchtern, sehr sachlich behandelt. Kim hat einen Penis, und das ist auch ein Fakt in dem Film.
Kim hat einen Penis ist kein Transgender-Film, kein Film zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte über die Geschlechter. Nein, Philipp Eichholz will einfach eine etwas andere, skurrile, humorvolle Beziehungsgeschichte erzählen. Im Mittelpunkt steht Kim, eine erfolgreiche Pilotin, die sich auf einer Geschäftsreise aus einer Laune heraus einen Penis machen lässt. Das geht in der Filmwelt innerhalb von 24 Stunden und ist auch nicht endgültig. Trotzdem müssen sich alle Figuren im Film, ob Kims Freund, ihre beste Freundin oder ihr Bruder, irgendwie zu diesem Penis verhalten. Der Penis hinterlässt Spuren in jeder Beziehung. Die Grundidee zu dem Film kam vom Produzenten Oliver Järke.
Olli hatte einen Traum gehabt, einen Traum, von dem hat er mir erzählt, aufgewacht, dass seine Freundin einen Penis hatte. So, und in dem Traum hat ihn das aber nicht gestört. Und darüber haben wir dann ernsthaft 3-4 Stunden am Telefon geredet, was bedeutet denn eigentlich ein Geschlecht und was lieben wir in unserem Partner.
Kim liebt ihren Partner, das ist im Film zu sehen. Und auch Kims Partner Andreas versucht sich auf die neue Situation einzulassen, obwohl er da eigentlich nicht so drauf steht. In der Beziehung, das wird auch klar, war immer schon Kim der Boss. Sie hat allerdings das Gefühl, eine Leere in sich füllen zu müssen. Philipp Eichholz.
Wenn ich mit Freundinnen von mir gesprochen habe, war schon immer mal eine Neugier da, wie es denn ist, einen Penis zu haben. Und wenn man für einen Tag das machen könnte, zum Beispiel, wären viele meiner Freundinnen zum Beispiel total neugierig, das mal auszuprobieren. So. Und das bedeutet nicht, dass man deswegen dominanter, männlicher oder whatever ist, sondern einfach nur, wie ist es überhaupt in der anderen Personen mal drin zu stecken. Das würde für Männer genauso umgekehrt auch so gelten, wie wäre es mit einer Muschi.
Trotzdem, ein so sensibles, privates, gesellschaftlich hochbrisantes Thema, warum um alles in der Welt, macht Philipp Eichholz daraus eine Komödie.
Als ich versucht habe, das Drehbuch zu schreiben, ich und Christian, haben wir gemerkt, dass wir schon sehr verkrampfter schreiben und das versuchen irgendwie sehr psychologisch zu begründen, warum das jetzt jemand macht. Besonders wenn wir als Männer einer Frau einen Penis geben in einer Geschichte. Und deswegen haben wir dann Martina, die Hauptdarstellerin, und auch Maxi dazu geholt, zwei Frauen zum Schreiben. Und wir haben gemerkt, die gehen wesentlich unverkrampfter mit dem Thema um und wesentlich verspielter, und es war wesentlich spannender, deren Gedanken zu folgen. Und die fanden den Gedanken halt auch spannend.
Weit vor Drehbeginn hat Hauptdarstellerin Martina Schöne-Radunski angefangen, sich in die Rolle als Frau mit dem Penis einzuleben. In Hamburg war sie bei einer Spezialistin, die Attrappen für transsexuelle Menschen herstellt, und hat sich einen Penis maßschneidern lassen. Kostenpunkt 3000 Euro. Bleibt noch eine letzte Frage. Hat Regisseur Philipp Eichholz auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, wie es wäre, eine Vulva zu haben?
Nein, nicht wirklich, aber ich würde doch auch gerne wissen, wie es ist. So. Und ich glaube halt, dass es, wenn man wüsste, wie sich das andere Geschlecht manchmal fühlt, es sehr zur Kommunikation beitragen würde.
Sagt Philipp Eichholz. Mit ihm habe ich über seinen Film Kim hat einen Penis gesprochen. Der läuft beim Achtung Berlin Festival unter anderem am Sonntagabend im Babylon. Knapp 500 Kilometer weiter westlich findet in Dortmund und Köln gerade das internationale Frauenfilmfestival statt, das, der Name deutet darauf hin, nur Produktionen von Frauen zeigt. Es ist das wichtigste seiner Art in Deutschland, über 100 Filme sind dort zu sehen. Das wirkt viel, ist aber im Vergleich immer noch viel zu wenig und überhaupt waren wir da doch schon mal viel weiter, findet Festivalleiterin Maxa Zoller. Mit ihr hat ARD-Kulturreporterin Katja Latsch gesprochen.
Seit ein paar Monaten leitet die Kunst- und Filmtheoretikerin Maxa Zoller jetzt das internationale Frauenfilmfestival Dortmund-Köln nach Stationen in London und Kairo. Und eine Frage scheint sie langsam nicht mehr hören zu können. Braucht es über 30 Jahre nach der Gründung noch ein Filmfestival, das ausschließlich Werke von Frauen zeigt?
Also wenn Sie sich die Debatten und auch die Filmindustrie in Deutschland international anschauen, dann würde ich sagen, ja wieder.
Denn, so die These der 44-Jährigen, weltweit erleben wir gerade ein konservatives Rollback, zurück zum traditionellen Rollenverständnis. Im wirklichen Leben wie im Kino.
Das Frauenbild in den 80er Jahren, als das Festival hier gegründet wurde, war da schon weiter. Durch die Globalisierung ist unser Leben allgemein viel prekärer geworden und das Resultat ist, dass Frauen sich wieder mehr zurückziehen.
Das Festival setzt dagegen. Mit mehr als 130 Filmen von Frauen aus 38 Ländern. Dazu Performances, Workshops, Musik und Gespräche. Das Thema in diesem Jahr: Bilder fallen. Täuschung, Tarnung, Maskerade. Genaues Hinsehen ist gefragt. Manches Weltbild dürfte dabei ins Wanken geraten. Wie in dem Film Der Boden unter den Füßen der österreichischen Regisseurin Marie Kreuzer. Die Hauptfigur Lola ist Unternehmensberaterin. Effizienz ihr oberstes Prinzip.
Ich bin alleine mit Kind.
Frau Reinicke, die individuelle Lebenssituation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann bei einer Umstrukturierung, bei der Rettung eines Unternehmens nicht im Detail berücksichtigt werden.
Bis Lolas eigene individuelle Lebenssituation aus den Fugen gerät, als ihre Schwester in der Psychiatrie landet und die gemeinsame traumatische Kindheit plötzlich auch sie selbst verfolgt. Der Boden unter den Füßen mit Valerie Pachner und Marvi Hörbiger tritt im internationalen Spielfilmwettbewerb des Festivals an, neben Beiträgen aus Palästina, Brasilien, den USA oder Mazedonien. Auch bei den Kurzfilmen und Dokumentationen ist die Perspektive international. Khartoum Offside ist ein Porträt der inoffiziellen Frauenfußballnationalmannschaft im Sudan. Inoffiziell deshalb, weil Frauen in dem streng islamisch geprägten Land das Fußballspielen verboten ist. Filme machen übrigens auch. Aber, so das Credo des Films, Bange machen gilt nicht in diesen schwierigen Zeiten. Und Verbissenheit bringt nichts, findet auch Festivalleiterin Maxa Zoller.
Die Wirklichkeit ist sehr hart. Aber unser Homo Ludens, der Spieltrieb in uns, der soll die dabei nicht verkümmern.
Für die Zuschauer beim Frauenfilmfestival bedeutet das,
dass sie mitmachen, dass sie genau hingucken, dass sie sich nicht einfach so in den Kinosessel fallen lassen, sondern dass sie aufpassen müssen, ja, sonst gehen sie den Film auf den Leim.
Das sagt Maxa Zoller, Festivalleiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals in Dortmund und Köln. Das geht noch bis Sonntag. Zurück in die Region. Im Potsdamer Filmmuseum ist jetzt eine Ausstellung über Kinowerbung zu sehen, aber nicht irgendwelche Kinowerbung, sondern Werbung aus einer Zeit, in der das Kino Teil einer großen, gefährlichen Propagandamaschinerie war. Die Ausstellung Plakativ, Filmwerbung und Propaganda in Demokratie und Diktatur zeigt vornehmlich Filmplakate aus der NS-Zeit. Der Rassismus und Sexismus, die Fremdenfeindlichkeit, die Opfermythologien und Kriegsverherrlichungen des menschenverachtenden NS-Regimes. Das alles findet sich auch in den Kinoplakaten der damaligen Zeit wieder. Das martialisch-pathetische Plakat zu Tiefland, der Produktion von Leni Riefenstahl, für die die Regisseurin 100 Roma aus sogenannten Zigeunerlagern zwangsrekrutieren ließ, ist ebenso vertreten wie die Werbung zu den NS-Propagandafilmen Hitlerjunge Quecks von 1933 und Die große Liebe mit Zara Leander, der zum erfolgreichsten Film des Dritten Reichs wurde. Zeitgeschichte und Filmgeschichte gehen in dieser Ausstellung eine bedrohliche Beziehung ein. Plakativ, Filmwerbung und Propaganda in Demokratie und Diktatur ist noch bis Ende August im Filmmuseum Potsdam zu sehen. Wenn Sonntagnacht diese Musik erklingt, dann heißt das für die Serienfans dieser Welt, Es ist wieder Game of Thrones Zeit. Die letzte Staffel der Serie startet am Sonntag auf dem amerikanischen Bezahlsender HBO. In Deutschland ist die erste Folge der 8. Staffel dann ab Montag ebenfalls kostenpflichtig auf Sky zu sehen. Mit Spannung erwartet ist eine Untertreibung für dieses Serienevent, aber nicht nur, weil alle wissen wollen, wie der Krieg um den Thron in den 7 Königslanden von Westeros zu Ende geht, sondern auch, weil diese Staffel wohl eine Premiere darstellt. Der Autor der Buchvorlage, George R. R. Martin, hat den letzten Band seiner Saga nämlich noch gar nicht veröffentlicht. Außerdem kam die vorherige Staffel bei der Kritik nicht gerade gut weg. Was Game of Thrones aber auf jeden Fall bleibt, ist das Verdienst, Serien als Hochglanzproduktionen in den Mainstream gehievt zu haben. Und das war's mit Abgedreht für heute. Viel Spaß beim Schauen, ob auf der Couch oder im Kino, wünscht Jakob Bauer.
Inforadio Podcast.